und Karo keine Richterschelte. Sowas stellt die Unabhängigkeit der Justiz und damit eine Säule des Rechtsstaats in Frage.
Sagt wer?
Die Kammergerichtspräsidentin Berlin, die sich jede Kritik verbittet daran, dass man diesen Attentäter hat laufen lassen.
Ach, das ist ja ein Scherz. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über den Justizirrtum, der den Terror in Berlin überhaupt erst möglich gemacht hat. Dann das Stockholm-Syndrom der queeren Community. Aber ich als Bayreutherin, ich kenne nur die Götterdämmerung, aber wir sprechen heute auch über die Kanzlerdämmerung. Eigentlich wollte Friedrich Merz das Kabinett umbilden und es sollte ein Startschuss, ein Neustart werden. Es wurde zum Fiasko.
Ich habe jetzt im Spiegel gelesen bei meinem Freund Konstantin von Hammerstein, der den Kanzler beobachtet, dass in der CDU umgeht dieser Loriot-Sketch, ja, der berühmte.
Mit der Nudel?
Nee, nicht mit der Nudel, der wäre auch nicht schlecht, sondern mit dem Bild, wo Loriot als, glaube ich, Handelsvertreter gebeten wird zu warten in einem Wohnzimmer. Mhm. Und dann sieht er das Bild an der Wand und will das richten. Ja. Und dann stößt er gegen das Regal und gegen die Tassen. Und nach 5 Minuten ist der Raum verwüstet. Mhm. Dann kommt die Haushälterin, um ihn endlich zu holen und zu den Herrschaften zu führen. Und dann sagt, das Bild hängt schief. Und so ein bisschen ist das mit Friedrich Merz. Das geht als Meme jetzt um in der Fraktion und in der Partei und allen Ortsverbänden. Weil er wollte auch die Gunst der Stunde nutzen. Jens Spahn ist weg. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, guck mal, also da bleiben wir jetzt nicht bei stehen. Nur den Fraktionschef austauschen. Wenn wir schon mal dabei sind, da gibt's ja eine ganze Menge, die mich geärgert haben. Zum Beispiel den Verkehrsminister, der kommt weg. Und dann, ich wusste gar nicht, dass die gab, eine Staatsministerin für Sport. Der Name war überhaupt nie jemandem bekannt. Oder eben Patrick Schnieder. Ich meine, ich glaube, die allermeisten haben von dem Mann noch nie gehört. Die wussten gar nicht, wie der Verkehrsminister heißt. Jetzt kennen ihn alle. Ne? Jetzt, wo er dann Boston losgeworden ist. Das ist übrigens der Bruder
von, ja, Gordon.
Von Gordon Schnieder. Darauf kommen wir ja gleich noch. Der spielt noch eine Rolle in diesem Drama. Dem neuen Ministerpräsidenten im CDU-Kernland Rheinland-Pfalz.
Ah ja, einer der wenigen CDU-Politiker, die noch erfolgreich sind. Patrick Schnieder hat man doch schon gekannt. Da gab es doch kurz nachdem die Regierung gebildet wurde, hatte der sich doch aufgeregt, dass er 10 bis 15 Milliarden zu wenig hat und eigentlich nur kaputte Brücken sanieren kann, aber er kann nichts Neues bauen. Und angeblich ist das auch der Grund, das hat ihm Friedrich Merz nachgetragen, dass er da quasi ein Querulant war und jetzt muss er deswegen gehen.
Was man im Kanzleramt halt zum Querulanten nennt, ne? Ich meine, Herr Schnieder als frisch bestellter Verkehrsminister hat halt den Koalitionsvertrag ernst genommen und hat gedacht, pass mal auf, wir haben doch jetzt das Schulden, nein, heißt nicht mehr Schulden, Sondervermögen auf den Weg gebracht. Die Hälfte für Verteidigung, die andere Hälfte um überall da, wo es bröckelt und bröselt, ja, jetzt anzupacken. Und dann hat er festgestellt, nee, er hat gar kein Geld für die Brücken und für all diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen, die ja die Bundesregierung bzw. der Kanzler angekündigt hatte, weil Herr Klingbeil mittlerweile das ganze Geld sozusagen umgeparkt hatte.
Richtig.
Also.
Das ist der berühmte Wechselbahnhof, oder wie heißt das? Nee.
Ja, ich weiß gar nicht. Wie heißt denn das? Ja, das nennt man nicht Wechsel, nee, wie nennt man das? Verschiebebahnhof.
Verschiebebahnhof. Sowas.
Oder wie man das in der Fachsprache der Wirtschaftsstaatsanwälte nennt, glaube ich, Bilanzfälschung. Darauf hat er hingewiesen. Das ist seine Aufgabe. Und das hat ihm der Merz sehr übel genommen. Hm. Weil der Merz, wie man lernt, und der Lars
sind ja ganz dicke. Ja,
ganz dicke. So. Und jetzt hat er eben dem die Rechnung präsentiert, dem Verkehrsminister, indem er gesagt hat, pass mal auf, der jetzt auch noch weg. Und wo man schon mal dabei ist, auch noch diese famose Staatsministerin für Sport und Ehrenamt.
Mhm. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Das habe ich mir glaube ich aufgeschrieben. Schänderlein, glaube ich.
Ach ja, die war sogar, Christiane Schänderlein. Über die hat man schon mal gesprochen.
Und dann hat sich sofort der sächsische Ministerpräsident hingestellt und hat gesagt, sag mal, wir sind hier im Wahlkampf übrigens. Es gibt 2, 3 Leute in der Bundesregierung, die aus dem Osten kommen. Einer von denen rasiert ihr jetzt. Ah, hat der Meister gesagt, schlecht. Gut, dann wird die umgeparkt. Gesundheitsministerium, Staatssekretärin. Da saß ja aber auch schon jemand.
Der Tino heißt jetzt Sorge.
Tino Sorge. Der noch den Vorteil hatte, sogar der was von Gesundheit versteht.
Aber der wurde entsorgt.
Der wurde entsorgt. Sachsen-Anhalt jetzt auch noch unglücklich gemacht. Am Ende ist es ausgegangen wie bei Loriot, ne?
Das ist richtig. Wobei man da
das
muss man.
Das hängt schief.
Da muss man den Merz ein bisschen in Schutz nehmen, denn diese Staatssekretäre werden wohl von den Ministern ernannt. Und wenn jetzt zum Beispiel der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann, der ja auch dazu gekommen ist wie die Jungfrau zum Kind,
der vorher noch gesagt hatte, als es das erste Mal um die Frage gibt, ob er Gesundheitsminister werden soll, dafür das Amt sei überhaupt nicht geeignet. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es wäre ja total lächerlich, ihn zum Gesundheitsminister zu machen. All das, was Friedrich Merz offenbar vergessen hatte, beziehungsweise ein Blick auf die Vita des Kandidaten, beziehungsweise was der so alles an Äußerungen im Netz hinterlassen hat, das schenkt man sich im Kanzleramt, weil da steht man drüber. Das ist ja übrigens normalerweise das, was du als erstes machst, wenn du jemanden als Kandidaten in den Blick nimmst, dir das alles mal anzuschauen.
Ja.
Aber das muss der Friedrich Merz nicht.
Aber das hätte der Linnemann auch wissen können, dass er das mal gesagt hat. Oder das Umfeld. Ich verstehe das nicht. Vor allem, weißt du, das war ja noch schlimmer, dieses Interview von Linnemann vor einem Jahr. Der wollte ja eigentlich unbedingt Arbeitsminister werden. Das ging nicht, weil bekam die SPD. Und dann hat er fürs Wirtschaftsministerium abgesagt. Und dann wurde er irgendwie in einem Interview bei Phoenix gefragt, warum er nicht irgendwie einfach einen Ministerposten annehmen möchte. Und dann hat er scheinbar so den für sich absurdesten Fall durchgespielt und hat gesagt,
ich als Gesundheitsminister. Und alle, hahaha, klar, wie absurd ist denn das?
Aber jetzt hat er sich angeblich eingearbeitet.
Ah ja, Schnelleinarbeitung innerhalb der letzten 48 Stunden.
Er hat offenbar bei dieser Gesundheitsreform, die keine ist, sondern nur eine Einsparung, mitgearbeitet. Schon. Aber schlechter kann das jetzt auch nicht machen.
Das Bild hängt schief.
Das ist richtig.
Ja gut, ich meine, die waren jetzt richtig sauer. Da gab es jetzt verschiedene Sitzungen die Woche. Also erstens Präsidium und Vorstand am Montag und dann Fraktionssitzung am Mittwoch.
Die waren schon sauer, weil sie aus dem Urlaub zurückkommen mussten.
Damit fängt's an. Das Auffällige war, in gesetzten Worten, aber in der Sache super deutlich Kritik am Kanzler. Mhm. So schöne Sätze wie, Herr Merz, Sie führen kein Unternehmen, Sie führen eine Partei. Aus Bremen oder ein Abgeordneter aus Nordfriesland, als es dann darum ging, Thorsten Frey zum Fraktionschef zu machen, was Merz natürlich als großen Erfolg für sich auch verbuchen wollte, was war ja sein Mann, dann in der Fraktion sagt, und Thorsten übrigens, ich gebe dir die Stimme und nur dir, ja, um alle sozusagen Missverständnisse hier mal auszuräumen, kein einziger hat sich vor Friedrich Merz gestellt. Es gab nicht eine einzige Verteidigung des Kanzlers. Und das zeigt, wie sauer die Leute sind.
Vor allem die, die einst auch auf seiner Seite waren. Also beispielsweise die Junge Union. Gut, es hat geknirscht ein bisschen, als die Rentenfrage war, aber davor waren die ja sehr auf Merz' Seite. Und Johannes Winkel, der JU-Chef, hat jetzt mehr oder weniger gesagt, sie haben die Autorität verloren. Auch in der Bevölkerung. Sie haben keinen Rückhalt mehr. Wenn man das sagt im Kanzlerwahlverein, wie ja die CDU gerne genannt wird, dann frage ich mich, da brennt es doch lichterloh.
Ja gut, die sehen die Umfragen, die sehen, dass sie jetzt bei 21% stehen. Einer hat auch darauf hingewiesen, dass er nicht sozusagen einen Stein gemeißelt. Man kann auch unter 20% fallen. Schon unter 30% zu fallen, galt ja lange als Desaster. Dann hat man ja der CDU bislang immer zugerechnet, dass sie anders als die Sozialdemokraten vom Regieren wenigstens was verstehen. Ja? Das war auf der Habenseite auch. Das ist
Irrtum.
So, das heißt, es ist so eine Mischung aus Panik und großem Unmut über die Personalführung des Kanzlers, beziehungsweise CDU-Chefs. Mhm. Die Frage ist, wie kann das eigentlich passieren? Mit wem berät er sich eigentlich?
Ja, mit niemandem.
Doch, es heißt, mit dem ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, der auch schon lange, lange, lange aus dem Geschäft raus ist und auch nicht übrigens immer das glücklichste Händchen hatte. In diesem Satz, sie führen kein Unternehmen, sie führen eine Partei, steckt eine tiefe Wahrheit. Mhm. Stellen wir uns mal kurz vor, wie hätte Helmut Kohl das Problem gelöst? Also Helmut Kohl hatte ein kleines Telefonbuch.
Das ist irgendwie so, Papa erzählt vom Krieg jetzt, ne?
Da
kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
Das ist ja nicht Papa erzählt vom Krieg, sondern das sagt ja mal, oder zeigt einem, wie man erfolgreich ein Land regieren kann.
Ja, ja.
Und auch eine Partei im Griff halten. Der hatte so ein kleines Telefonbuch und da waren alle Telefonnummern drin. Natürlich so und so der Landesvorsitzenden, aber im Zweifel dann auch von den runter bis zu den Kreisvorsitzenden. Mhm. Und dann hat er sich da im Kanzleramt hingesetzt und hat immer angerufen bei denen und gefragt, wo drückt der Schuh? Und er war super gut informiert, also damit nicht nur über die Lage in der Partei, Da gab es ja auch den einen oder anderen Putschversuch, von dem er halt dann schon früher als die Putschisten wusste.
Ach so, okay.
Ja, gut, die wollten ihn ja auch bei einem berühmten Parteitag, wollten die ihn ja zur Seite schieben, angeführt damals von dem großen Kurt Biedenkopf. Das hatten die Geißler und Biedenkopf, die Verschwörer, hatten dann alles ausbaldowert. Das war halt, wie gesagt, über diese Telefonkontakte bestimmt an sein Ohr gedrungen. Und er sollte sich eigentlich einer schmerzhaften Operation unterziehen, beziehungsweise der musste irgendwie, glaube ich, Blasen oder Gallensteine entfernt bekommen. Und hat sich dann vollgepumpt mit Medikamenten da oben hingesetzt, dass nicht in seiner Abwesenheit eben der Putsch über die Bühne geht. Man sieht auf den Bildern auch, welche Schmerzen er da durchlitten hat.
Okay.
Aber tapfer eben durchgestanden. So. Merz regiert so eben, wie man das so aus der Wirtschaft kennt. Anders als das immer so auf den Prospekten steht, ist das halt eine wahnsinnig autoritäre Veranstaltung in der Regel.
Ja.
Und wenn dir irgendeiner nicht passt, weil du den nicht sehen kannst, dann sagst du, ist der morgen weg und dann kriegt er im Zweifel eine Abfindung. Mhm. So. So läuft's halt nicht in der Politik, weil du kannst so einen direkt gewählten Abgeordneten nicht mal eben so ausknipsen. Oder er hat dann halt wie Herr Schnieder, der Verkehrsminister, wo bis heute nicht klar ist, was hat Friedrich Merz eigentlich gegen den, vermutlich immer nur das, dass der einmal die Wahrheit gesagt hat, bis er sich von Lars Klingbeil nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollte. Der hat halt einen Bruder, der ist Ministerpräsident. Und ganz viele Abgeordnete, die ihn mochten.
Ja, da hat er sich den schlechtesten Gegner ausgesucht eigentlich. Ja. Ne?
Ich meine, bis hin, dass dann der Landesverband Rheinland-Pfalz und so viele Landesverbände, in denen die CDU noch führt und erfolgreich führt, gibt es nicht. Und Rheinland-Pfalz ist, wie gesagt, das ist die Heimat von Helmut Kohl.
Ja.
Ja, meinem sozusagen Ideal, das ich ja nochmal gerade geschildert habe, dem Mammut des deutschen Konservatismus. Ja, das ist der Heimatverband.
Die wollen ihn nicht treffen, weil das Mindestmaß an Wertschätzung nicht mehr gegeben ist.
Die hatten einen Termin im Kanzleramt mit Merz und haben den Termin abgesagt und haben dazu dieses Schreiben verfasst, das sie dann auch in die Öffentlichkeit geschickt haben.
Weißt du, was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe? Stell dir mal vor, das machen mehrere Landesverbände, vielleicht noch der von NRW, weil Hendrik Wüst hat vielleicht Kanzlerambitionen, vielleicht auch noch ein anderer, größerer in Hessen, Boris Rhein, wird ja auch immer gehandelt, dann ist doch der Merz von heute auf morgen weg oder geht das nicht so schnell?
Na gut, wenn die jetzt bei ihm auftauchen, in der Tat in NRW, Rheinland-Pfalz, was haben wir denn noch?
Hessen.
Mecklenburg-Vorpommern.
Ja gut.
Oder so, die spielen ja alle keine Rolle. Oder Sachsen. Ja, da wird's eng.
Dann wird's duster.
Da wird's duster. Ich meine, sie führen kein Unternehmen, sie führen eine Partei, hat ja insofern auch Komik, als Friedrich Merz ja nie ein Unternehmen geführt hat.
Der Richtig.
Tut ja immer
der hat
nur
ja
so.
Nur beraten.
Er tut ja immer nur so. Also sein Auftreten ist so.
Ja.
Ich komme in den Raum, der große Wirtschaftsführer.
Ja, das stimmt.
Nee, da war ein Wirtschaftsanwalt bei internationalen Großkanzleien, mehr oder weniger erfolgreich, aber eigentlich eingestellt als Türöffner von entweder diesen Kanzleien beziehungsweise dann später bei BlackRock, um einen Weg in die Politik zu bahnen.
Ja.
Wir haben das ja hier auch schon mal besprochen. Zur großen Enttäuschung derjenigen, die bezahlt haben, wurde da nicht viel angebahnt.
Vielleicht kriegt er aber noch die Kurve, habe ich mir überlegt. Denn ich habe gehört, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast es war. Ich glaube, es war bei Paul Ronsheimer. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Da sagte Michael Brücker, der Gast, genau, der sagte, dass die SPD einen Kanzlertausch notfalls unterstützen würde. Also würde jetzt irgendwie Hendrik Wüst da ins Amt befördert werden, weil sie Angst vor Neuwahlen hätten. Und wenn das so ist, dass die SPD Angst vor Neuwahlen hätte, dann kann doch der Merz auch jetzt sagen, pass mal auf, Freunde, wenn ihr jetzt nicht so springt, wie ich das sage, und wir in der Wirtschaft das, 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 das und das machen, dann gibt's Neuwahlen.
Es ist nicht so einfach, einen Kanzler aus dem Amt zu entfernen. Das ist verfassungsrechtlich eine sehr, sehr starke Position, selbst wenn die jetzt bei ihm auflaufen würden. Nur, wenn dir die eigenen Truppen öffentlich das Vertrauen entziehen, und da sind wir ja kurz davor, muss man sagen.
Ja.
Also die Woche, das ist eigentlich die Woche des Bruchs, also jedenfalls des Bruchs zwischen ihm und Teile seiner Fraktion. dann weiß ich nicht, wie du noch regieren willst. Dann bleibt eigentlich nichts anderes als der Rückzug. Auch im Interesse des Landes. Da muss im Zweifel auch noch der arme Herr Steinmeier ein Machtwort sprechen.
Ja, Gottes Willen.
Aus dem Schloss Bellevue und sagt, so geht's nicht weiter. Das ist natürlich das Verheerende an der ganzen Situation. Also der Boden wankt eh. Und jetzt noch eine dysfunktionale Regierung bzw. ein Kanzler, der sich auf seine eigenen Truppen in keiner Weise mehr verlassen kann.
Nur noch auf Markus Söder.
Ja, der sich dann neben ihn stellt und dann in wärmsten Worten vor allen Dingen Jens Spahn lobt. Ja, der hat ihm ja solche Gelanden gebunden. Ja. Also der Jens Spahn, und das wäre einer der Stabilitätsanker der Koalition gewesen. Und auch vor allem das Gesundheitspaket.
Aber er sprach auch von Übergangsunruhe.
Ja, dass jetzt immer mit Frau Wagen verbunden wird, das sei tatsächlich auch der Erfolg von Jens Spahn. Also er lobt genau den Mann, den Friedrich Merz gerade gekillt hat. Ja gut, die Botschaft haben auch alle verstanden.
Ich glaube, der hat ja nicht drüber nachgedacht.
Nein.
Bei Markus Söder.
Nein, der aber Markus Söder, der redet einfach mal so.
Ja, aber Markus Söder hat gesagt, dass er keine Ambitionen mehr hat. Irgendwann muss man es ihm doch mal glauben.
Genau.
Der wird doch jetzt nicht den fünften unerfolgreichen Anlauf machen.
Nee, das läuft jetzt anders. Der wartet einfach mal ab. Und da gilt das schöne vietnamesische Sprichwort. Wenn du lange genug am Ufer des Flusses stehst, schwimmen irgendwann die Leichen deiner Feinde vorbei.
Sehr schön. Okay, wir warten.
Ja?
Ja. Lass uns über ein tragisches Thema sprechen, über den Terrorangriff in Berlin auf den CSD und vor allem die Reaktionen darauf. Da fährt ein bekannter Islamist in eine Menschenmenge, tötet eine Frau und Dutzende sind verletzt. Man hört natürlich wieder gebetsmühlenartig die Trauerbekundung, ne, und wir lassen uns unser freies Leben nicht verbieten und so weiter. Und dann sagt der Queerbeauftragte aus Berlin, schuld daran sind die Konservativen.
Herr Steinmeier, der Bundespräsident, hat wieder gesagt, das sei ein Anschlag auf uns alle gewesen.
Ja, das kann ich nicht mehr.
Dann habe ich gelesen bei Martenstein in der Bild-Zeitung, der hat das mal nachgeprüft. Offenbar ist auch Steinmeier durch die KI inzwischen ersetzt, weil dieser Satz ist jetzt 25 Mal vorgekommen. Oh. Jedes Mal, wenn irgendwo was passiert, ist es ein Angriff auf uns und die offene und freie Gesellschaft.
Kann ich nicht mehr hören.
Puh, okay. Ja, also die Queer-Community muss jetzt irgendwie damit zu Rande kommen, dass ein Islamist ja nicht nur den Wagen da reingefahren hat, sondern dann anschließend ja noch rausgesprungen ist, um mit der Machete nochmal nachzuhelfen. Ich habe jetzt gelernt, die Woche, wer ist eigentlich schuld?
Genau.
Oder trägt mit Schuld. Also erstmal natürlich Julia Klöckner. Weil sie ja die Regenbogenflagge auf dem Reichstag nur noch einmal im Jahr dulden will und damit die Sichtbarmachung queeren Lebens in Deutschland gefährdet. Unsere Bildungsministerin Karin Prien, weil sie solche Programme wie Demokratie leben auf Eis gelegt hat, beziehungsweise jetzt diesen NGOs das Geld kürzen will und damit sozusagen der Extremismusprävention den Boden entzieht. Alle natürlich die falsche Männerbilder propagieren, beziehungsweise die Männer an
also
sich.
Also alle Männer, genau.
Weil der war, was war der Mann?
Mann.
Ein Mann.
Ja, immer ein Mann.
Ein Mann. Und die Rechten natürlich. Also der Queer-Beauftragte der Stadt Berlin stand anderen Tags im Fernsehstudio bei RBB.
Alfonso Pantisano.
Das ist übrigens auch ein Bruder.
Ja, ja, von dem Linken.
Das ist von dem Luigi Pantisano, der Bruder, der jetzt ja gerade der Linken-Chef geworden ist. Der ist also seit Jahr und Tag Queer-Beauftragter. Und sagt, naja, das eigentliche Problem seien die konservativen Kräfte. Also der Islamist ist eine Untergruppe der konservativen Kräfte, so wie die CDU und die Magerbewegung. Die sind im Grunde viel schlimmer. Und Thilo Jung...
Viel schlimmer als Islamisten, by the way.
Genau. Und Thilo Jung, wie immer, an vorderster Front dabei. Der hat sich dann so ein Battle mit meinem Freund Hasna Inkasim geliefert, wo nämlich Hasna Inkasim mal sich angeguckt hatte, der sitzt in Wien, ehemaliger Spiegelredakteur und jetzt sehr erfolgreich mit Büchern, der hat sich mal so angeguckt, was sind eigentlich so Reaktionen der muslimischen Welt? Und erschreckt gesehen, dass also der
passiert.
Im Wesentlichen Herr Balut, so heißt der Attentäter, da als Märtyrer gefeiert wurde. Darauf jetzt also unser der Großintellektuelle Thilo Jung. Dass dir nicht klar ist, dass Islamismus eine rechtsextreme Strömung ist, ist allein dein Problem. So, damit ist es sozusagen wegkamoufliert. Wir müssen uns gar nicht mehr mit dem Islamismus beschäftigen und Islamisten, sondern das ist ja, eine besondere Spielart des Faschismus. Und damit kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist.
Ja, aber du, da fragst du dich doch jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ein tragischer Angriff auf die Queer-Community, CSD. Da sind sie alle unterwegs in Scharen. Und dann stellt sich ein Queer-Beauftragter hin und sagt quasi, Islamismus ist kein Problem.
Es wird so wegfilibustert, weil man sich halt damit nicht beschäftigen will. Das ist der blinde Fleck.
Weil das ist immer noch ja hier, wie heißt das? Free Palestine ist ja nach wie vor, ja gut, das gehört ja auch dazu. Das sind ja alles die gleichen Leute.
Das sind die gleichen Leute. Das sind natürlich diejenigen, die dann eben Queer so Palestine sich die neben die Regenbogenflagge das Pali-Tuch hängen.
Ja, aber die würden dann eine Stunde nicht überleben. Das hat was von einem Stockholm-Syndrom. Das ist doch Wahnsinn.
Also, selbstbewusste Schwule lehnen es deswegen auch ab, sich als queer zu bezeichnen.
Ist das so?
Ja. Also meine Freunde, die ich kenne, die schwul sind, sagen, nee, ich bin nicht queer, ich bin schwul.
Also ich kenne beides.
Gut, dann hast du einen anderen Freundeskreis als ich. Ja. Meine Freunde sind eher konservativ gesonnen. Die würden nie sagen, dass sie queer sind. Weil queer, was heißt queer? Queer ist ja mehr als ein Wort. Dahinter steht ein politisches Konzept. Nämlich das Konzept, dass alle Kämpfe um Anerkennung verbunden sind und man gemeinsam an einem Strang ziehe. Und dass man sich eben deswegen Solidarität schuldet von der Transperson über den Schwulen bis hin zum armen Migranten, der nach Deutschland kommt. Und genau das wird eben von vielen Schwulen abgelehnt, die sagen, nee, der Afghane, der hier nach Deutschland kommt, der mag es schwer haben, nur was verbindet mich mit dem? Nicht viel. Weil im Zweifel, wenn ich dem allein auf der Straße nachts begegne, dann wird das für mich
ungemütlich.
Um nicht zu sagen, lebensbedrohlich.
Richtig. Ich hatte eine andere Definition von queer, ehrlich gesagt. Ich dachte, es gab halt Schwule und Lesben, so, alles wunderbar. Und dann hat sich dieses andere Cis und was es nicht alles gibt und Trans entwickelt. Und um das dann alles unter so eine Dachmarke zu stecken, hat man es queer genannt. Und manche Schwulen und Lesben können sich damit identifizieren und manche distanzieren sich davon maximal. Aber mir war jetzt nicht klar, dass da Islamisten auch mit runterstecken sollen.
Auf der anderen Seite existiert ja jetzt auch ein neues Feindbild, der Homonationalismus. Also, das sind jetzt die klassischen Schwulen, die sagen, nee, also, wenn mir jemand jetzt kommt mit Trans-Männer sind auch Männer, nee, glaube ich nicht. Also, ich bin eigentlich schwul geworden, weil ich auf Männer stehe und
ja, genau.
Wenn da unten kein dann, ihr könnt es mir auch nicht anders erklären. Also, mit gelesen und nicht gelesen kommen wir hier nicht weiter. So, und die sind dann in der Regel auch noch weiß und relativ wohlhabend. Homonationalist.
Homonationalist.
Ja, das sind die ganz schlimmen. So. Das wird eben alles jetzt durch das Wort queer so zugedeckt. Die Wahrheit ist, diese ganzen linken Vögel, die in der ersten Reihe stehen, aber auch bei diesen Verbänden, die du jetzt auch im Fernsehen gesehen hast, bis in die Tagesthemen, und die dann sagen, das ist eigentlich ein rechtes Phänomen.
Es ist ja wohl ein Witz.
Also wenn die wüssten, wie viele Schwule in Wahl CDU und FDP wählen oder noch was ganz anderes.
Ja.
Die werden schockiert.
Das glaube ich auch.
Ja, klar.
Ja, klar.
Weil die Leute gehen doch mit offenen Augen durch die Straßen.
Ja, natürlich. Ich finde nur, es muss halt irgendwann auch mal eine Konsequenz haben. Ja, weil dann heißt es immer, Islamismus ist nicht der Islam. Aber von den Islamverbänden hat jetzt keiner irgendwie sich...
Doch, der irgendein Muslimrat hat sich gemeldet.
Aber das Vokabular war sehr geschwurbelt und nicht gegen Islamismus und so weiter. Ich finde das total schwierig. Und was ich noch schwieriger fand, ich meine, eigentlich erwartet man ja von den Grünen dann so eine Reaktion, die dann wieder schreien, Einzelfall und so weiter. Ist gar nicht so passiert. Was mir aufgefallen ist, Ricarda Lang beispielsweise, die hat ganz deutlich gesagt, Islamismus tötet, und die hat es nicht so hingestellt wie Felix Banaschak.
Das
auf
ist
der
wahr.
Anderen Seite, bei der SPD, also beim Koalitionspartner, ja, des Kanzlers sozusagen, stellt sich Karl Lauterbach hin und erzählt, das waren bestimmt die Ausländer, also aus dem Ausland kam dieser Angriff, die Russen und so weiter, die solche Anschläge vor Wahlen initiieren, wo ich mir dachte, das ist euer Ernst?
Also
wir haben Islamismusprobleme in Deutschland und jeder sieht's.
Der alte Lauterbach, der hatte jetzt auch so einen kleinen Aluhut gebastelt.
Das ist doch irre.
In seinem Abgeordnetenzimmer. Ja, die SPD hat auch einen Vorschlag, wie man dem Problem beikommen kann. Sexuelle Identität ins Grundgesetz. Ganz vornherein. Als eine der Dinge, die jetzt grundgesetzlich geschützt sein sollen.
Und das interessiert den Abdul Schieß mich tot, dass er dann sagt, dann nehme ich meine Machete nicht.
Nee, weil das steht im Grundgesetz. Das ist jetzt verfassungswidrig.
Aber es steht nicht im Koran.
Gibt noch so einen anderen Aspekt, der nicht ganz unproblematisch ist, wenn man sexuelle Identität besonders schützt im Grundgesetz. Was ist eigentlich alles sexuelle Identität? So, die Diskussion hat aufgemacht der sehr beschlagene und kluge Taz-Redakteur Jan Feddersen, dem einen oder anderen bekannt als der Mann, der wie kein anderer mitfiebert beim European Song Contest, ja, und dann Seiten vollschreibt. Der hat gesagt, pass mal auf, sexuelle Identität, das ist im Zweifel auch die Liebe zu Kindern. Da gab es natürlich, logisch. Das ist nicht definiert, da steht nicht drin, sexuelle Identität ist nur schwul oder lesbisch oder trans.
Ja gut, aber
da
jetzt
fällt
schwierig.
Alles Mögliche drunter. Da fällt natürlich, das ist ja deine Identität. Da fällt dann auch drunter zum Beispiel die Möglichkeit, die Liebe zu Schafen. Oder zu Gegenständen.
Oder ich wollte es gerade sagen, zu Modellflugzeugen habe ich immer einen Beitrag
genau,
gesehen.
Ja. Oder eben zu Hunden, Katzen und Kindern. Ich weiß nicht, ob der Parteivorstand der SPD darüber nachgedacht hat. Ich vermute nicht.
Nee.
Aber das halt wie immer so ist. Es passiert ein Antrag am Samstag und am Sonntag stehen dann halt Bärbel Bass und Lars Klingbeil ganz betroffen und wollen jetzt irgendwie Solidarität zeigen und machen so einen Vorschlag. Also liebe SPD, denkt nochmal drüber nach, ob das wirklich so klug ist.
Wir hatten über die Schuldzuschreibung schon gesprochen, ja, dass angeblich die Konservativen schuld sein sollen an, das ist ja gleich wieder antimuslimischer Rassismus jetzt, wenn wir darüber reden würden, aber das ist mir auch egal, weil dieser Typ, der diesen Anschlag begangen hat, der saß bis Mai noch im Knast, weil er sich dem IS in Syrien anschließen wollte, weil er im Libanon dingfest gemacht wurde, da in U-Haft saß und wurde dann zurückgeholt ins deutsche Gefängnis. Und dann hat man ihn auf Bewährung rausgelassen und 2 Monate später fährt er die Menschen zusammen. Das ist doch irre. Was ist denn das für eine Justiz?
Deswegen muss ich jetzt auch die Kammergerichtspräsidentin erklären. Habe ich gerade gelesen. Frau Diekmann fühlte sich bemüßigt natürlich jetzt, weil in der Tat die Urteilsfindung an diesem Schöffengericht, also einem Jugendschöffengericht im Tiergarten, Berlin Tiergarten, jetzt nochmal genau unter die Lupe genommen wird. Wie kann das eigentlich sein? Also der Attentäter Abdul Balut, 2005 in Berlin geboren, deutscher Staatsbürger, genau, weil seine Mutter 2 Jahre vorher die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt hatte, ist zum ersten Mal oder kommt zum ersten Mal mit dem deutschen Gesetz in Konflikt, als er 14 ist und auf dem Schulhof jemanden so schwer malträtiert, dass die Polizei tätig wird. Dann, glaube ein halbes Jahr später, zieht er jemanden ab, wie man das so schön unter Jugendlichen sagt. Also es steht mit einem Freund bei einer Bushaltestelle und erleichtert den um diesen anderen Jugendlichen um dessen Kopfhörer. Dann kommt er irgendwie so auf den Trip, der IS ist das Heil. Also das ganze Kinderzimmer dann voll so mit Plakaten. Ja. Dann ist er mittlerweile 19, 20, 21 und reist über die Türkei nach Libanon ein, um sich in Syrien dem IS anzuschließen.
Ja.
Der ist so hart drauf, dass sogar die libanesischen Behörden Wind davon bekommen und den Typ festsetzen. Was ungewöhnlich ist, ja.
Total.
Also wenn das so ein kleiner Touri gewesen wäre, der mal so reinschnuppern will, ja, und nur irgendwelche Fantasien hätten, dann hätten die den nicht in Knast gesetzt im Libanon. Der kriegt dann auch ständig Besuch, weil er ja deutscher Staatsbürger ist, also des dortigen Konsulats, besonders der deutschen Vertretung, beklagt sich furchtbar über die Haftbedingungen im Libanon. Und jubelt über den IS. Es sind halt nicht so wie in Deutschland natürlich die Haftbedingungen, sitzen dann in einer kleinen Zelle zu viert, darf nur alle paar Tage duschen, essen ist auch scheiße. So, ja. Der Vater holt ihn, kriegt dann also irgendwie sechs Monate. Vater holt ihn dann raus, fliegen nach Deutschland. Am Flughafen Berlin Brandenburg stehen dann schon die Beamten neben ihnen gewahrsam, weil in der Tat, also der ja nicht nur den IS bejubelt hat, sein ganzes Zimmer tapeziert mit IS-Postern, sondern er auch versucht hatte, sich dem IS anzuschließen.
Und er ist familiär vorbelastet. 2 seiner Cousins haben auch schon für den IS gekämpft.
So ist es. Jetzt wird er also relativ schnell, das ist ja ungewöhnlich, also im Dezember ist der wieder in Deutschland, 2025, 2026 im Mai ergeht schon dieses Urteil.
Genau. Ein Jahr, 10 Monate.
Pass auf. Und das Interessante ist, er ist jetzt also angeklagt wegen Verstoß gegen Paragraph 89a. Der Paragraph 89a ist ein sehr besonderer Paragraph, weil normalerweise musst du, um vor Gericht zu stehen, eine Straftat begangen haben. Mhm. Es reicht nicht die Planung der Straftat. Ja? Und 89a ist insofern ist eben unique und deswegen auch mehrfach vom Verfassungsgericht begutachtet worden, ob das eigentlich so geht. Da reicht es, wenn die Staatsanwaltschaft nachweisen kann, dass du einen festen Tatvorsatz hattest, dass du entschlossen warst, diese Tat zu begehen. Der Staatsanwaltschaft gelingt das, sonst wäre der nämlich frei rausspaziert.
Richtig.
Das heißt, die überzeugen das Gericht, haben so viele Beweise gesammelt, dass das Gericht sagt, ja, stimmt, der wird jetzt nach 89a verurteilt. Und da liegt die Latte wahnsinnig hoch.
Ja.
Und trotzdem geht er nicht in den Knast, sondern die bleiben jetzt genau 2 Monate unter dieser magischen Grenze von 2 Jahren, wo du automatisch einfährst.
Im Jugendstrafrecht.
Im Jugendstrafrecht, nee, das gilt auch fürs Erwachsenenstrafrecht. Das gilt für beide, also Erwachsenenstrafrecht. Ab 2 Jahren kannst du nur unterhalb von 2 Jahren Bewährung aussprechen. Ab 2 bist du automatisch im Knast.
Mhm.
Die bleiben also genau 2 Monate drunter. Und sprechen jetzt auch keine Bewährung aus, sondern eine Besonderheit im Jugendstrafrecht, eine Vorbewährung.
Genau.
Das heißt, er kommt wieder auf freien Fuß und er soll jetzt zeigen, dass er einer Bewährung würdig ist.
Und zwar 6 Monate lang hat er dafür Zeit.
Und im Urteil steht ausdrücklich drin, es könne nicht erwartet werden, dass der Angeklagte künftig keine weiteren Straftaten mehr begehen wird. An Tag 1, wo der diesen Gerichtssaal verlässt, weil der als Gefährder eingestuft ist.
Als Hochrisikoperson.
Warnstufe Rot.
Der Kamera überwacht wird.
Und Telefon überwacht.
Überleg dir das mal. Das
setzen sich schon wieder Beamte an dessen Fersen. Und so jemand wird auf freien Fuß gesetzt. So, dass sich jetzt an der Weisheit des Gerichts erste Fragen rühren, verstehe ich. Aber, was lernen wir?
War alles richtig?
Das sagt der berühmte Bundesrichter, ehemaliger Bundesrichter Thomas Fischer, es war alles richtig.
Ja.
Und wer das in Zweifel zieht, der hat überhaupt keine Ahnung. Das sind sachfremde Erwägungen, beziehungsweise FAZ. Die Berliner Justiz beklagt, sie werde in Sachen CSD-Anschlag pauschal und wenig sachkundig kritisiert. So etwas stelle die Unabhängigkeit der Justiz und damit eine Säule des Rechtsstaats in Frage. Das geht immer.
Ja,
also du kritisierst die Gerichtsentscheidung. Demokratiefeind.
Ja, natürlich.
Du untergräbst hier die Grundlagen des Rechtsstaats.
Aber der Witz an der Sache ist, dass es ja auch andere Experten gibt. Zum Beispiel der Extremismus-Experte Ahmad Mansour, der selber Deradikalisierung oder Entradikalisierungsmaßnahmen in Gefängnissen vornimmt übrigens. Und der sagt, das funktioniert nur in Haft.
Das
funktioniert nie, wenn jemand wieder draußen ist und andere Kontakte hat. Also die Erfahrungswerte, der berät ja auch die Bundesregierung, ich glaube das Innenministerium, sind ja komplett andere. Und irgendwann muss das auch der letzte Richter verstanden haben. Vor allem, wenn die General- oder Bundesstaatsanwaltschaft das noch überzeugend dargelegt hat, dass der Brand gefährlich ist.
Deswegen hatte der ja auch für seine Vorbewährung die Auflage, ich glaube 26 Deeskalierungsgespräche zu führen, wiederum mit einer besonderen NGO, die darauf spezialisiert ist. Da ist er dann hingewackelt und dann haben die gesagt, mit dem macht es eigentlich nicht viel Sinn, weil der ist so verschlossen.
Wahnsinn.
Aber nie vergessen, die Rechten sind schuld. Das sind die konservativen Kreise.
Ja, die Demokratiefeinde. Wer ist unser Gewinner der Woche oder unser Verlierer? Die SPD in Sachsen-Anhalt.
Ah, ja, diese SPD in Sachsen-Anhalt.
Das sind unsere Verlierer.
Ja, ich glaube, dass, also.
Sie krebsen ja gerade, also bei Umfragen landet die SPD in Sachsen-Anhalt momentan bei 5%. Es gibt für den Landtagseinzug diese 5%-Hürde.
Die gibt es, ich glaube, seit Bestehen der Bundesrepublik für alle Parlamente.
Nicht fürs Europaparlament und deswegen wollen sie es jetzt auch da verändern und denken, Mensch, wir könnten doch aus der 5%-Hürde eine 3%-Hürde machen. Das wäre doch eine gute Idee. Hintergrund ist natürlich, dass die um ihren Einzug bangen und hoffen, dass sie damit dann eine Mehrheit gegen die AfD bilden können.
Ja gut, das ist jetzt auf der Ebene Mitleidsbonus, ne?
Also finde ich extrem peinlich.
Wenn du so weit unten bist, dass du als stolze Sozialdemokratie der ältesten Partei Deutschlands, ja, nicht nur darum bangen musst, dass du überhaupt noch ins Parlament einziehst, sondern dass du vorne weg sagst, Köppmann, bitte, 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 denk doch mal drüber nach, dass wir die Einstiegsbarriere ein bisschen senken, damit wir noch drüber humpeln können. Oh Gott, ja.
Ich fand sympathisch, dass die FDP dagegen ist.
Die ja auch mit der 3%-Hürde genau. kämpft. Ja, die haben wenigstens, sagen wir mal,
Rückgrat
bewiesen. Beziehungsweise sich nicht komplett zum Affen selber gemacht. Gewinner?
Hast du rausgesucht? Ich weiß es nicht.
Julie C. Das ist die berühmte Autorin.
Mhm.
Unter Leuten. Ich glaube, eines der meistverkauften Bücher der letzten Jahre, die
immer mal wieder als Bundespräsidentin gehandelt wird.
Genau, SPD-Mitglied ist. Ich glaube, Verfassungsrichterin in
Brandenburg.
Brandenburg, da wo sie auch wohnt. In einem kleinen Dorf, wo beim letzten Mal der Anteil von AfD-Wählern bei 54% lag. Ich glaube, Brandenburg-Rekord.
Ui, okay.
Also als da die Taz-Leute aufschlugen im November,
aha.
Ja, dann beschreibt die auch noch, wie das Handy versagt und die Ortung. Und du merkst richtig zwischen den Zeilen, also wie erleichtert sie sind, als Julie C. auftaucht und sie sicher auf ihren Hof geleitet, ja, an diesen ganzen AfD-Zombies vorbei, die dahinter ihren Fenstern sitzen und gucken, wie sie die kleinen Taz-Redakteure verspeisen können. Und jetzt eben auch die Süddeutschen, auch die FAZ. Es hat eine wahnsinnige Komik. Es geht auch immer darum, wie man es als mittelalte, intelligente, sozialdemokratisch gesinnte Frau da aushalten kann.
Und was ist ihre Antwort?
Ja, sagt sie, das sind meine Nachbarn, die wählen zum Teil AfD, sind relativ normale Leute. Mhm. Nazis im engeren Sinne habe ich ja noch nicht kennengelernt. Ich bin ja hier relativ viel unterwegs, auch auf Dorffesten. Und wenn jemand sich ganz daneben benimmt, dann wird ihm halt auch mal gesagt, komm, schleich die, ja, so. Und dann sind wir alle ganz verblüfft. Also, große Genugtuung. Sie hat gestanden. Sie ist offenbar, also sie hat Pferde, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum sie da lebt.
Mhm.
Aber sie hat eben gestanden, dass sie gerne tanzt. Und einmal die Woche fährt sie ins Berghain nach Berlin, mhm. weil das Berghain gibt's halt nicht auf dem Land.
Ach so, okay.
Ja. Und das wird auch in jeder Geschichte vermerkt, so, als kleiner Hinweis, also ganz ohne Stadt kommt man auch als Julie C. nicht aus.
Aber immerhin als SPD-Politikerin oder Anhängerin da zu leben und das als ganz normal zu empfinden, das ist eine würdige Gewinnerin, hast du recht.
Deswegen glaube ich, wenn die jetzt wirklich Kandidatin wäre für das Amt des Bundespräsidenten, also bei den Grünen, und bei der SPD sähe es mit Zuspruch eher finster aus.
Glaubst du, ehrlich? Ja. Nur deswegen, weil sie da wohnt.
Und dann ständig Verständnis für ihre Nachbarn zeigt.
Ja, aber das ist doch gerade gut. Du sollst doch vereinen.
Ja, so denkst du, so denkst du. Aber so denkst du doch nicht als Grüner.
Ja, du brauchst ja nicht einen Spalter als Bundespräsident.
Ich find's nicht schlecht, Julie C.
Ja, ich find's auch gut.
Ja.
Besser als Harpe Kerkeling vor allem auch.
Das ist ja mein nächstes Großprojekt. Das gehen wir jetzt nächste Woche an, beziehungsweise wenn wir jetzt so in den Herbst gehen, vielleicht nach der Sommerpause. Warum nicht eigentlich Jan Fleischhauer als Bundespräsident?
Und mit wem mache ich dann den Podcast?
Wo so eine schöne kleine Kampagne hier. An diesem Ort, weißt du? Müssen wir uns noch ein gutes Motto überlegen?
Mhm.
Irgendwie so versöhnen statt spalten. Nee, spalten statt versöhnen.
Ja.
Das passt doch viel besser.
Das passt viel besser.
Scheiß versöhnen.
Kannst du auch viel besser.
Kann ich auch viel besser.
Ja. Ja, machen wir ganze, gleich nächste Woche
ganze,
wieder.
Die ganze Versöhnungsfirlefanz, die können sich mal knicken da.
Ein Hoch auf die Spaltung.
Ja.
Auch nächste Woche wieder. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.